Deutschlandfunk, Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand. Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur. Zum heutigen Weltfrauentag haben wir das feministische Sachbuch der Bestsellerautorin Isabel Allende im Programm. Was wir Frauen wollen, heißt der Titel. Und wir haben eine echte Heldinnengeschichte für Sie. Die Biografie über Jeanne d'Arc vom Historiker Gerd Krumeich. Danach geht es um die Verlockung des Autoritären, das aktuelle Buch der US-amerikanischen Historikerin Anne Applebaum. Um Europas Stunde im Gerangel der Weltmächte. Und um Bürokratie bzw. das, was sie in demokratischen Systemen leisten soll und kann. Sie ist eine Protagonistin der Weltliteratur, Isabel Allende. Neben ihren Romanen schreibt die chilenisch-US-amerikanische Bestseller-Autorin auch Sachtexte. Gerade ist ein solcher auf Deutsch erschienen. Was wir Frauen wollen, heißt er. Und ist eine Mischung aus anekdotischen Erinnerungen und feministischer Kampfansage. Tobias Wenzel hat das Buch gelesen und mit Isabel Allende darüber gesprochen.
He trabajado como feminista y he vivido como feminista siempre.
Ich habe immer als Feministin gearbeitet und gelebt.
Schon als Mädchen, schreibt Isabel Allende zu Beginn ihres neuen Buchs, habe sie gespürt, dass sie und vor allem ihre Mutter im Chile der 40er gegenüber Männern benachteiligt gewesen seien. Ihre Mutter war mit 3 kleinen Kindern von ihrem Ehemann sitzen gelassen worden und musste, mittellos und ohne Berufsausbildung, in ihr Elternhaus in Santiago de Chile zurückkehren. Ihr Talent für die Malerei lebte die Mutter nicht aus, kopierte nur die Bilder anderer Maler, aus Angst, sich als Frau mit künstlerischem Anspruch lächerlich zu machen. Erst versuchte auch noch die Tochter Isabel, sich den Konventionen anzupassen. Sie heiratete mit 20.
Miguel und ich hatten 2 Kinder. Ich bemühte mich ernsthaft, meiner Rolle als Ehefrau und Mutter gerecht zu werden. Ich wollte mir nicht eingestehen, dass ich umkam vor Langeweile. Mein Hirn wurde mehr und mehr zur Nudelsuppe.
Alles änderte sich, als Isabel Allende 1967 mit 3 anderen Frauen die feministische Zeitschrift Paula leitete. Sie schrieben über Tabuthemen im damaligen Chile, über Gewalt gegen Frauen, Abtreibung, Untreue und Scheidung. Für Allende bedeutete die Arbeit an der Zeitschrift die große Befreiung als Frau. Was wir Frauen wollen, tadellos von Svenja Becker ins Deutsche übertragen, ist eine Mischung aus Erinnerungsbuch im Plauderton und feministischer Kampfansage. Das Buch liest sich leicht. Einerseits, weil jedes Kapitel in der Regel nur 2 bis 3 Seiten kurz ist. Andererseits, weil Allende zu einem Großteil anekdotisch und oft sehr humorvoll über ihr Leben als Frau schreibt. Dass sie früher jahrelang davon geträumt hat, eine Nacht mit Antonio Banderas zu verbringen. Wie eine Brieffreundschaft mit einem Leser, ihrem heutigen 3. Ehemann, entstand und sie seine Angaben durch ihre Assistentin checken ließ, aus Angst, er könne gemeingefährlich sein. Immer wieder kippt diese amüsante Unterhaltungsliteratur in das Schreiben einer engagierten Feministin. Allende, die eine eigene feministische Stiftung gegründet hat, ruft junge Frauen zum Kampf für Gleichberechtigung auf. Und sie nennt verstörende Zahlen. Statistisch werde in ihrer Wahlheimat USA alle 6 Minuten eine Frau vergewaltigt und alle 90 Sekunden eine geschlagen.
El 90% de la violencia en el mundo la ejercen los hombres.
Über 90% der Gewalt in der Welt wird von Männern begangen. Bei der Erstürmung des Kapitols waren auch Frauen dabei. Aber die absolute Mehrheit waren Männer und viele von ihnen bewaffnet und gewalttätig.
Manchmal erliegt Allende allerdings leider klischeehaften Vereinfachungen. Etwa wenn sie schreibt, die ganze Welt habe sich dazu verschworen, Frauen einzuschüchtern. Auch neigt sie hier und da zu Kitsch. Das Patriarchat sei aus Stein, der Feminismus sei dagegen ein bewegter Ozean, mächtig, tief und so unendlich vielschichtig wie das Leben selbst. Insgesamt liest man, was wir Frauen wollen, aber gewinnbringend und gern. Auch weil Allende das Kunststück vollbringt, sich sogar bei Themen wie dem selbstbestimmten Sterben eine gewisse Grundheiterkeit zu bewahren.
Un amigo mío, un poco mayor que yo, encantador.
Ein Freund, der etwas älter ist als ich, ein reizender Mensch. Und ich, wir haben immer gesagt, wir wollen keine abhängigen Alten werden. Bevor unsere Körper uns nicht mehr gehorchen, bevor wir dement werden, begehen wir Selbstmord. Mein Freund war Pilot und hatte ein Flugzeug. Unser Plan war, mit seinem Flugzeug über den Pazifik zu fliegen, bis uns der Treibstoff ausgeht und keine Rückkehr mehr möglich ist. Das wäre ein romantisches Ende geworden. Aber als er über 80 war, haben sie ihm die Fluglizenz entzogen. Da musste er sein Flugzeug verkaufen. Unser Plan ging also nicht auf.
En passant, aber umso beeindruckender, zeichnet Isabel Allende ihren Weg als Feministin nach. Einige der Schlüsselmomente ihres Lebens sind erschütternd. Nach dem Tod ihrer Tochter Paula 1992 reiste Allende nach Indien, wo ihr eine Frau ihr Neugeborenes schenken wollte, weil es kein Junge, sondern nur ein Mädchen war. In Chile half Allende einer Freundin, unter desaströsen hygienischen Bedingungen eine damals verbotene Abtreibung durchzuführen und übernahm dabei spontan die Rolle der Anästhesistin.
Meine Hände zitterten so sehr, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das mit der Spritze hinbekam. Als es vorbei war, entschuldigte ich mich, ging ins Bad und übergab mich.
Was wir Frauen wollen, ist, eingebettet in Episoden aus dem Leben der Autorin, ein leidenschaftliches Plädoyer für die Gleichberechtigung der Frau und eine Kampfansage an den Status quo der Welt.
Quiero derrocar al patriarcado.
Ich will das Patriarchat stürzen.
Isabel Allende, Was wir Frauen wollen, aus dem Spanischen übersetzt von Svenja Becker, im Surkamp Verlag erschienen, 186 Seiten, kosten 18 Euro. Rezensent war Tobias Wenzel. Sie ist eine Heilige und eine französische Nationalheldin, Jeanne d'Arc. Ein lothringisches Mädchen, das im Kampf gegen englische Besatzer zur Waffe griff und wichtige Schlachten gewann. Diese Heldinnengeschichte aus dem 15. Jahrhundert hat der Historiker Gerd Krumeich aufgegriffen und nach einem kurzen Band nun eine umfangreiche Biografie veröffentlicht. Jeanne d'Arc, Seherin, Kriegerin, Heilige. Jochen Marmit stellt das Buch vor.
1425. Ein 13-jähriges Mädchen im lothringischen Bauerndorf Domremy hütet auf einer Anhöhe die Tiere der Eltern. Die lebhafte Jeanne hört dort immer häufiger Stimmen von Heiligen, wie sie später sagen wird. 5 Jahre später wird sie dann zur großen Anführerin der französischen Kampftruppen. Ihr Mut, ihr Leiden, ihre Standhaftigkeit, das hat den Historiker Gerd Krumeich schon immer begeistert.
Sie ist ganz außergewöhnlich, aber wenn man genauer hinschaut und sich das 15. Jahrhundert anschaut, dann passt Jeanne d'Arc genau in ihre Zeit. Sie hört Stimmen und die Stimmen befehlen ihr, die Stadt Orléans von dem englischen Besatzung zu befreien und den König zu seiner Weihe nach Reims zu bringen.
Gerd Krumeich erzählt den Werdegang der Jeanne d'Arc, die auch La Pucelle, also die Jungfrau genannt wird, anhand der historischen Ereignisse. Wichtigste Station, die Befreiung von Orléans 1429. Jeanne d'Arc versetzte die englisch-burgundischen Truppen in Angst und Schrecken, deren weiterer Vormarsch war aufgehalten. Die Jungfrau geleitete den Thronerben Charles zu seiner Weihe nach Reims. Er wurde zu König Karl VII. Doch dann gab es erste Zerwürfnisse. Sie scheiterte bei der Belagerung von Paris. Es folgte ihre Gefangennahme durch englische Soldaten, der Inquisitionsprozess, ihr Tod auf dem Scheiterhaufen in Rouen, schließlich der Rehabilitationsprozess. Das gut 400 Seiten starke Buch liest sich spannend, ist ausgewogen. Gerd Krummarch ordnet die vielen Quellen und Details nachvollziehbar ein. Wie hier bei der Schilderung und Interpretation von Jeannes Gefangennahme Mai 1430.
Die bis heute tradierte Geschichte, dass der Stadtkommandant von Compiègne, Guillaume de Flavy, voreilig die Zugbrücke der Stadt hochziehen ließ und somit Jeannes Rückkehr in die Stadt bewusst verhinderte, ist Teil der Martyrologien der Jungfrau, wird aber von den Quellen nicht gestützt.
Die Grundlage von Krummarchs Ausführungen ist seine bereits 2005 veröffentlichte kurze Biografie. Doch der ausgewiesene und auch in Frankreich renommierte Experte für militärhistorische Fragen erweitert viele Aspekte. So schreibt er über die Kriegerin Jeanne d'Arc.
Der Krieg ist damals noch Ritterkrieg, er ist auch Söldnerkrieg und er wird immer stärker damals auch zu einem Volkskrieg. Und Jeanne d'Arc ist genau nach meinem Empfinden an der Schnittstelle zwischen dem ritterlichen Krieg und dem bürgerlichen Krieg, wenn ich so sagen darf, dem Verteidigungskrieg der Bürger einer Stadt. Und sie motiviert die Leute enorm.
Dies gelang ihr vor allem durch ihre direkte Art der Kommunikation, schreibt Krummarch. Persönliche Briefe an die Städte, direkte Ansprachen, gefolgt von unmittelbarem Engagement. Keine großen taktischen Finessen, eher wie ein kleiner Napoleon mit einer Hau-drauf-Strategie. Dabei tötete sie nach eigenen Angaben niemanden, nur verhauen habe sie viele. Das Resultat waren ihr folgende faszinierte Französinnen und die fluchtergreifende panische Engländer. Wichtig auf diesem Weg? Ihre mehrfach nachgeprüfte und nachgewiesene Jungfräulichkeit. Für die Menschen ein wichtiges, göttliches Zeichen. Dazu ihr unerschütterliches Bekenntnis zu Gott, nicht zur Kirche. Eine starke, ausstrahlende und zugleich leidende Frau, die Krummarch nicht romantisiert. Er schreibt über den Inquisitionsprozess von Rouen.
Im Unterschied zur Literatur, die ganz ausschließlich für Jeanne Partei ergreift, hat sich die Historiographie seit Beginn der wissenschaftlichen Forschung über Jeanne d'Arc polarisiert. Ein abgewogenes Urteil ist schwierig, aber nicht unmöglich. Das heißt konkret, obwohl Jeannes Auftreten vor Gericht jeden Leser fasziniert, sind auch die Bedenken und Fragen, der Zorn und die Abscheu ihrer geistlichen Richter ernst zu nehmen.
Gerd Krummarch fächert diese Positionen auf, erklärt, wer da wen verhörte, wie die Protokolle entstanden sind und unter welchen Bedingungen Jeanne d'Arc ihr Jahr in Gefangenschaft verbringen musste. Dabei werden auch die fatalen Winkelzüge klar, die selbst König Karl VII. Anzettelte. Dieser hatte seine Position ja weitgehend der erfolgreichen Jungfrau zu verdanken, ließ sie politisch aber fallen. Krummarch verbindet das Militärische und Politische, das Geistliche und das gesellschaftliche Denken jener Zeit. Sein Bild wirkt in all seiner präzisen Sachlichkeit sehr nah, vor allem was das Leid dieser geradlinigen, wenn auch teils fanatischen jungen Frau angeht. Seine Schilderung des Revisionsprozesses macht deutlich, Jeanne wurde schon immer und wird noch heute politisch ideologisiert.
Alle, die regieren und Frankreich befrieden wollen, sagen stereotyp in jeder Rede, hat Macron auch gemacht, Jeanne d'Arc darf keiner Partei gehören, sie muss alle Franzosen hinter sich bringen. Und dann die rechte These, die können Sie von Maurras um 1900 bis zu Le Pen immer wieder finden. Jeanne d'Arc muss uns helfen, die Fremden, die Muslime, die Juden, die wer weiß ich alle aus Frankreich zu verjagen. So wie sie schon die Engländer verjagt hat.
Kurz nach ihrem Tod 1431 auf dem Scheiterhaufen regt Karl VII. Den Revisionsprozess an. Jeanne war als vom Teufel Verführte verurteilt worden. Das konnte er nicht auf sich sitzen lassen. 1456 wurde sie rehabilitiert, damit auch er. Dann geriet sie in Vergessenheit. Maßgeblich hat Friedrich Schillers Theaterstück »Die Jungfrau von Orléans« zu ihrer Wiederentdeckung Mitte des 19. Jahrhunderts beigetragen. 1920 wurde sie schließlich heilig gesprochen. Mit der intensiven und erzählerisch schwungvollen Biografie von Gerd Krummarch wird La Pucelle auch als Mensch greifbar. Eine Perspektive, die viel zu lange vernachlässigt wurde.
Jochen Marmitz war das über Gerd Krummarchs Biografie Jeanne d'Arc, Seherin, Kriegerin, Heilige. Bei CH Beck verlegt, 399 Seiten, 28 Euro. Die Originalausgabe ist im vergangenen Sommer in den USA breit diskutiert worden. Das aktuelle Buch der amerikanischen Historikerin und Journalistin Anne Applebaum. Nun ist es unter dem Titel »Die Verlockung des Autoritären« auf Deutsch erschienen, in der Nach-Trump-Ära zwar, aber die Beispiele im Buch für die Gefahren in Bezug auf die liberale Demokratie sind noch aktuell. Parlamentarische Macht, Gewaltenteilung, Meinungs- und Pressefreiheit sind an vielen Orten der Welt in Bedrängnis, zugunsten von autoritären, antidemokratischen Herrschaftsformen. Anne Applebaum untersucht, welche Bedeutung dabei soziale Netzwerke und Verschwörungsideologien haben. Otto Langels mit den Einzelheiten.
Anne Applebaum leitet ihr Buch mit der Erinnerung an die Silvesterparty des Jahres 1999 ein. Sie und ihr Mann, der polnische Politiker Radek Sikorski, feierten damals auf einem kleinen Landgut im Nordwesten Polens mit rund 100 Gästen den Jahreswechsel. Die meisten, nach Applebaums Einschätzung, Konservative, Antikommunisten, Liberale. Sie glaubten an die Demokratie, den Rechtsstaat, die Gewaltenteilung und die EU. Und heute, 20 Jahre später?
Ich würde die Straßenseite wechseln, um einigen der Gäste unserer damaligen Silvesterparty aus dem Weg zu gehen. Sie würden umgekehrt heute keinen Fuß mehr über meine Schwelle setzen und sich gar schämen zuzugeben, dass sie damals mit uns gefeiert haben. Die Entfremdung ist politischer, nicht persönlicher Natur. Sie vollzogen einen radikalen Gesinnungswandel und wurden nicht nur fremdenfeindlich und paranoid, sondern unverhohlen autoritär.
Wie konnte es zu diesem extremen Gesinnungswandel kommen? Dieser Frage geht die Osteuropa-Expertin Anne Applebaum in ihrem neuen Buch nach, einer persönlich gehaltenen Darstellung. Anders als ihre früheren, ausgezeichneten Sachbücher über den Gulag oder den Eisernen Vorhang ist »Die Verlockung des Autoritären« mehr ein journalistischer Essay denn ein historisches Werk. Die Begegnungen und Gespräche mit einem polnischen Fernsehintendanten, einem rechtsextremen spanischen Politiker oder einer ungarischen Museumsleiterin, zum Teil alte Bekannte, nehmen breiten Raum ein. Die Autorin beschreibt sie als Prinzipien und skrupellose Schreiberlinge.
Autokraten brauchen Leute, die Unruhen anzetteln und die Machtübernahme vorbereiten. Aber daneben brauchen sie auch Leute, die den Jargon der Juristen beherrschen und Rechts- und Verfassungsbruch als Gebot der Stunde verkaufen können. Sie brauchen Leute, die Missstände in Worte fassen, Unzufriedenheit manipulieren, Wut und Angst schüren und Zukunftsvisionen entwerfen können. Intellektuelle, Pamphletschreiber, Blogger, Fernsehproduzenten, die der Öffentlichkeit ihr Bild verkaufen.
Um der Macht, des Ansehens und des Geldes willen verraten die Schreiberlinge die Werte der Demokratie. Applebaum benutzt im Original den Begriff Clerks, den man in diesem Zusammenhang auch mit Gehilfen übersetzen könnte. Diese geben, angetrieben von Neid und Wut, ihre Prinzipien auf, wie Applebaum ausführt.
Sie wollen eine Art Einparteienstaat gründen und die politische Debatte unterdrücken. Sie wollen die Presse und die Universitäten kontrollieren. Und die Frage ist, was sind das für Leute? Ich denke, sie sind Intellektuelle und zählen zur Elite und sind keine Opfer der Globalisierung.
Man spürt geradezu das Unverständnis, ja manchmal sogar das Entsetzen Anne Applebaums zwischen den Zeilen, wenn sie zum Beispiel den Oxford-Absolventen Boris Johnson als jemanden charakterisiert, der das Fundament der englischen Demokratie untergraben konnte. Um bewundert zu werden und an die Macht zu kommen, ergriff er, so die Autorin, verfassungswidrige Maßnahmen, schloss Kritiker aus seiner Partei aus und ließ Falschmeldungen verbreiten.
In vielen Demokratien gibt es heute keine gemeinsame Debatte mehr, von einer gemeinsamen Erzählung ganz zu schweigen. Menschen hatten immer unterschiedliche Ansichten. Heute haben sie unterschiedliche Tatsachen. Falsche, parteiliche und oftmals bewusst irreführende Erzählungen verbreiten sich heute wie digitale Lauffeuer. Und die Lügenkaskaden sind zu schnell, als dass Faktenchecker noch mithalten könnten.
Nun sind dies keine neuen Befunde. Politisch interessierten Menschen sind die Verschwörungstheorien und Lügen geläufig, die über den amerikanisch-ungarischen Milliardär George Soros oder den Absturz des polnischen Regierungsflugzeugs bei Smolensk kursieren und die Autorin detailliert referiert. Doch wendet sie sich mit ihren Ausführungen über die Entwicklung in verschiedenen europäischen Ländern offenkundig vor allem an das amerikanische Publikum. Applebaums anschaulich geschriebene Darstellung ist weitgehend deskriptiv. Eine journalistische Bestandsaufnahme an einigen ausgewählten Beispielen und keine tiefschürfende Analyse. Unbeantwortet bleibt die Frage, warum Polen und Ungarn den Verlockungen des Autoritären erliegen, nicht aber die baltischen Staaten. Warum die USA, aber nicht Kanada? Und sind nicht auch Demokratien verlockend, wie gerade erst wieder in Myanmar zu beobachten ist, wo Menschen mit dem Protest gegen das Militärregime ihr Leben riskieren? Gleichwohl schärft Anne Applebaum das Bewusstsein dafür, dass Demokratien fragile Gebilde sind.
Seit den alten Griechen und Römern endete in der Historie nahezu jede Demokratie mit einer Form autoritärer Herrschaft. Einige der besten Schriften über das Ende der Demokratie stammen unter anderem von Cicero. Wer auch immer demokratische Systeme begründet und gestaltet, sollte sich bewusst sein, wie verletzlich sie sind.
Anne Applebaums lesenswerte Darstellung schließt mit einem zwiespältigen Ausblick. Gut möglich, dass wir bereits in der Dämmerung der Demokratie leben und uns in Richtung Tyrannei bewegen. Vielleicht aber, dies immerhin ein Hoffnungsschimmer, trägt Corona dazu bei, unsere Institutionen zu erneuern und die internationale Zusammenarbeit zu intensivieren. Dass Donald Trump das Weiße Haus quasi durch die Hintertür verlassen musste und mit Joe Biden demokratische Werte wieder einzogen, konnte die Autorin in ihrer Darstellung nicht mehr berücksichtigen.
Otto Langels besprach Anne Applebaum, die Verlockung des Autoritären, warum antidemokratische Herrschaft so populär geworden ist. In der Übersetzung von Jürgen Neubauer im Siedler Verlag erschienen, 208 Seiten, 22 Euro. Durch die internationale Finanzkrise, die dann auch die Euro-Krise nach sich zog, hat der europäische Gedanke arg gelitten. Die rechtspopulistischen Auswüchse in fast allen Mitgliedsländern der EU und schließlich der Brexit haben das Gemeinschaftsprojekt weiter angeschlagen. Über die Krise der EU wurde viel geschrieben, jedoch ebenso über den Wert des europäischen Projekts. Bücher, die die Krise benennen und gleichzeitig positive Perspektiven eröffnen, mögliche Wege benennen. Die Pandemie als nächste Krise bringt wieder solche Gedanken hervor. Heute wollen wir Ihnen das Buch des Journalisten Thorsten Rieke vorstellen. Europas Stunde heißt es, also eine Chance, die man nutzen oder verstreichen lassen kann. Und als Ausgangslage nimmt er neben der Pandemie die Stellung Europas zwischen den USA auf der einen und China auf der anderen Seite. Ich habe vor der Sendung mit Thorsten Rieke gesprochen. Herr Rieke, Ihr Buch war das erste in einer ganzen Reihe, die gerade erscheinen, zu der Frage, wie sich Europa positionieren sollte zwischen den beiden Großmächten USA und China. Um sich aber überhaupt zu positionieren, müsste die europäische Gemeinschaft ja erstmal als eine solche auftreten. Wo sehen Sie da den Stand der Dinge?
Ich glaube, es ist ganz unterschiedlich. Wenn wir ganz aktuell auf das gucken, was in Europa passiert, macht es nicht gerade Mut. Wir haben viel Chaos und auch Unzufriedenheiten mit der europäischen Reaktion auf die Pandemie. Denken Sie an die Auseinandersetzung über die Impfungen, aber auch schon am Anfang der Pandemie, als es erste Grenzschließungen gab. Das war nicht sehr zuversichtlich, was dort aus Brüssel zu hören war. Auf der anderen Seite gab es aber auch immer wieder Hoffnungsschimmer. Denken Sie zum Beispiel im Juni letzten Jahres daran, dass die EU es geschafft hat, diesen Wiederaufbauplan 750 Milliarden Euro auf die Beine zu stellen und erstmals auch gemeinsame Schulden aufzunehmen, also wo dann alle Länder dafür auch haften müssen. Das war sicherlich ein wichtiger Schritt, um nach vorne gewandt zu gucken, wie kriegen wir es hin, dass die europäischen Volkswirtschaften nach dieser Krise besser dastehen als während der Pandemie auf jeden Fall.
Sie behandeln in Ihrem Buch technologische Fragen, wirtschaftliche Zusammenhänge, Handelsbeziehungen, aber auch strategische Fragen. Beginnen wir mal mit den technologischen. In Sachen Technologieentwicklung hat Europa ja ohne Zweifel den Anschluss gewissermaßen verloren, ist etwa in Sachen Serverbereitstellung, aber auch in vielen anderen Punkten weitgehend abhängig von US-Konzernen. Muss man das Ihrer Ansicht nach wirklich ändern, also versuchen, alles selbst bereitzustellen, oder muss man nicht mit diesen Konzernen anders umgehen?
Das ist die große Debatte. Ich glaube, man muss beides tun. Also auf der einen Seite haben wir hier diesen Wunsch nach strategischer europäischer Souveränität, also dass man mehr aus eigenen Kräften, aus eigenen Mitteln tun kann. Das muss aber nicht unbedingt bedeuten, dass man sich von Bündnispartnern, und Amerika ist jetzt wieder mehr Bündnispartner, nachdem Joe Biden dort Präsident geworden ist, abnabeln muss. Ich glaube, es gibt nach wie vor sowas wie eine Werte- und Wirtschaftsgemeinschaft mit gemeinsamen Interessen, die uns mit den Amerikanern verbindet. Das heißt, ich sehe nicht die Notwendigkeit, dass man zum Beispiel eine eigene europäische Cloud braucht. Wir haben Anbieter wie Microsoft, Amazon und so weiter, die aus rechtsstaatlicher Sichtweise ähnlich gut und zuverlässig arbeiten, wie das europäische Unternehmen könnten. Dann aber stellt sich die Frage, okay, haben wir bestimmte Dinge im Hinblick auf Datenschutz oder andere Dinge, die wir nach eigenen europäischen Vorstellungen regeln müssen? Und da sind wir mitten in dieser Diskussion, und ich sehe da auch eher eine Annäherung zwischen dem, was sich die Europäer vorstellen und was sich die Amerikaner dort vorstellen.
Sie beziehen sich in Ihrem Buch auch auf das Buch von George Packer aus dem Jahr 2019, das wir ja auch bei Andruck besprochen haben, das Ende des amerikanischen Jahrhunderts. Ist das aktuelle Jahrhundert also das asiatische, wie so viele raunen?
Das war im Prinzip meine Überlegung, als ich über den Titel des Buches nachdachte. Es gibt ganz viele Bücher, die von dem asiatischen Jahrhundert oder der Stunde Asiens sprechen. Und ich glaube, das ist eine offene Frage. Und der Titel Europas Stunde ist insofern auch bewusst als Gegenentwurf gemeint, als dass wir als Europäer durchaus Chancen haben, unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Interessen gegenüber einer völlig anderen weltwirtschaftlichen, weltpolitischen Lage durchzusetzen. Wir haben es jetzt mit Asien zu tun, und der Aufstieg Asiens wird weitergehen. Das heißt aber nicht, dass Europa von der Landkarte, auch von der politischen Landkarte, verschwinden wird, sondern wir müssen dafür was tun, dass Europa seine Interessen weiter verteidigen kann. Insofern, ob das 21. Jahrhundert jetzt den USA, Asien oder Europa gehört, ist nach wie vor offen. Ich glaube, es gibt eine gute Chance, dass es weiterhin ein westlich bestimmtes Jahrhundert sein wird, zumindest bei den ganz wesentlichen Dingen, die für uns so wichtig sind.
Da würden jetzt einige dagegen halten, dass man doch einfach mal akzeptieren sollte, dass der Westen nicht mehr das Maß aller Dinge ist, dass global jetzt einfach andere den Ton angeben. Was würden Sie da erwidern?
Auch da kommt es ganz darauf an, worüber wir reden. Wenn wir über die Einhaltung von Menschenrechten reden, wenn wir darüber reden, wie wir mit Zwangsarbeit umgehen sollen, dann bin ich schon der Meinung, dass das universale Werte sind, für die wir auch weltweit eintreten müssen. Denken Sie an die Dinge, die in Hongkong nach wie vor passieren, in Myanmar, aber auch hier näher bei uns in der Ukraine, in Weißrussland. Überall sehen wir Freiheitsbewegungen, die für Werte eintreten, die eigentlich europäische, westliche Werte sind. Und ich glaube, die Menschen, die dafür eintreten, brauchen nach wie vor unsere Unterstützung und haben das auch verdient.
Wenn wir jetzt mal auf das Verhältnis China-Europa schauen, China ist da ja schon sehr weit mit seinen Vernetzungen, Verankerungen. Es gibt Investitionen in Infrastrukturprojekte, da werden seit langem Beziehungen geknüpft, auch Abhängigkeiten geschaffen. Ist es da nicht schon zu spät für eine gemeinsame China-Strategie?
Nein, das sehe ich nicht so. Ich glaube, es war unheimlich schwierig, während der Trump-Ära eine gemeinsame transatlantische China-Strategie auf die Beine zu stellen. Wenn Sie daran denken, dass Joe Biden gerade vor einer Woche auf der Münchner Sicherheitstagung die Europäer aufgerufen hat, jetzt miteinander darüber nachzudenken, welchen Umgang man mit China pflegen will, dann ist eigentlich jetzt die Tür weit offen, diese China-Strategie wirklich auf die Beine zu stellen.
Sie skizzieren in Ihrem Buch eine europäische Industriepolitik. Könnten Sie da mal die wichtigsten Punkte zusammenfassen? Wie soll die aussehen?
Bei der Industriepolitik, die ist ja im Prinzip wiederentdeckt worden, ohne dass sie ganz weg war. Industriepolitik gibt es in Deutschland schon ganz lange. Man hat immer wieder versucht, bestimmte Industrien zu fördern. Denken Sie an den Flugzeugbau, das Thema Airbus. Und auch Airbus wird jetzt genutzt als Vorbild für das digitale Zeitalter. Der digitale Airbus, davon spricht der Wirtschaftsminister Altmaier. Ich glaube, wir brauchen weniger solche industriellen Risikenprojekte, sondern wir brauchen Prioritäten. Und die liegen eigentlich auf der Hand. Also ich glaube, dass Europa industriepolitisch beim Klimawandel oder beim Kampf gegen den Klimawandel viel mehr und viel enger zusammenarbeiten kann, bei der Mobilität, aber auch bei der Frage, wie man mit alternden Gesellschaften umgehen soll und bei der ganz wichtigen Frage, wie man die Ungleichheiten besser abfedern kann, die durch den technologischen Wandel und durch die Globalisierung alle Europäer treffen.
Mein Lieblingssatz in Ihrem Buch ist: Der Weg Europas beginnt also immer an dem Ort, an dem man sich gerade mal wieder verlaufen hat. Aktuell gibt es ja so einige Irrwege. Wohin führen die uns Ihrer Ansicht nach?
Naja, in der Pandemie, ich hatte es schon erwähnt, haben wir im Moment eine sehr große Uneinigkeit, die aus einer Unzufriedenheit resultiert, weil Europa hier zu langsam vorangekommen ist. Jetzt gehen die Dänen und Österreicher nach Israel, um überlegen, ob man mit den Israelis gemeinsame Impfstoffe für die Zukunft produzieren kann. Warum macht man das? Offenbar, weil das Vertrauen in Brüssel nicht ausreicht, hier schnell genug voranzukommen. Ich glaube, wir haben nach wie vor strategische und institutionelle Defizite in Europa, die gerade bei so einer Jahrhundertkrise wie der Pandemie gezeigt haben, dass wir zu langsam sind. Die Amerikaner waren schneller, weil sie zum Beispiel eine nationale Agentur haben, die dafür sorgt, dass sehr schnell sehr viel Geld in die Forschung neuer Impfstoffe gesteckt wurde. Das hat dann auch dazu geführt, dass solche Impfstofflieferanten zuerst gute und umfangreiche Verträge mit der Regierung in Washington getroffen haben. Also ich glaube, hier kann man institutionell noch enger zusammenrücken. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wie viel mehr Europa brauchen wir, ohne dass die Identitäten, die nationalen Identitäten aufgegeben werden. Und ich habe das versucht, in dem Buch zu beschreiben, dass wir ein Stück weit auf nationale politische Souveränität verzichten müssen, wenn wir unsere europäische Souveränität erhalten wollen.
Glauben die Europäer Ihrer Ansicht nach an eine Zukunft als solche?
Eine Zukunft im europäischen Rahmen, ich glaube schon, dass die Europäer nach wie vor daran glauben. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wen sie fragen. Wenn sie mit jungen Menschen sprechen, die zum Teil verständnislos auf das gucken, was sich rund um den Brexit, also um die Bestrebungen wieder auseinanderzurücken, abgespielt hat. Für viele dieser jungen Menschen war im Prinzip die europäische Wirklichkeit Normalität, also das Reisen über Grenzen hinweg, das Studieren, das Arbeiten in anderen Ländern, all das ist im Prinzip sehr stark Teil ihrer Identität gewesen und ist es immer noch. Und deswegen glaube ich, dass gerade auch mit den jungen Generationen, die jetzt kommen werden, der Wunsch nach einer europäischen Identität, die über das Nationale hinausgeht, wieder wachsen wird.
Thorsten Rieke, Autor des Buches Europas Stunde, der Kampf der großen Mächte und die Renaissance des unterschätzten Kontinents. Bei Orell Füssli erschienen, 235 Seiten, 20 Euro. Thank you. Das Wort Bürokratie löst in der Regel keine Begeisterung aus. Dass Bürokratie aber, richtig organisiert, ein wichtiger Faktor demokratischer Systeme ist, das stellt ein Sammelband sehr eindrucksvoll heraus. Bürokratiepolitiken heißt der und ist gerade erschienen. Darin geht es um naheliegende Fragen wie: Warum hat Bürokratie heute einen so schlechten Ruf? Oder warum freut man sich nicht über einen funktionierenden Staatsapparat? Annette Wilmes hat das Buch gelesen und mit einem der Herausgeber, dem Kulturjournalisten Frank Jürdicke, gesprochen.
Anlass für das Buch war die Wahl des österreichischen Bundespräsidenten, die 2016 stattfand. Die Stichwahl wurde jedoch annulliert und ihre Wiederholung dann auch noch verschoben. Das hatte den Grund, dass die Freiheitliche Partei Österreichs, die FPÖ, die Wahl angefochten hatte, erläutert der Kulturjournalist Frank Jürdicke, einer der Herausgeber.
Es wurden formal juristische Gründe angeführt, die sich eigentlich immer finden lassen. Denn die FPÖ wollte selbstverständlich nur die Wahlen wiederholen, deren Ausgang ihr nicht gepasst hat.
Bei den Vorbereitungen der Briefwahlunterlagen stellte sich heraus, dass die Klebung der Kuverts nicht funktionierte. Also musste die Wahlwiederholung noch einmal verschoben werden. So hatte sich die staatliche Verwaltung zwar einerseits blamiert, auf der anderen Seite sei so eine Wahl eine Art Höchstleistungsakt der Verwaltung, so Frank Jürdicke.
Das ist ein enormer logistischer Aufwand, der nur durch eine komplexe und gut funktionierende Verwaltung ermöglicht wird. Das ist ja etwas ganz anderes, als wenn jetzt 10 Adlige auf einem Hügel stehen und ihr Schwert zur Abstimmung heben. Und unsere Ausgangsfrage war: Warum wird das eigentlich allgemeingesellschaftlich nie als beachtlich empfunden? Und niemand freut sich darüber, dass so etwas überhaupt möglich ist.
Die Perspektiven der Autoren im Buch sind vielfältig. Max Weber wird zitiert, der in der Bürokratisierung ein Instrument der Vergesellschaftung sieht. Das ambivalente Verhältnis von Politik und Bürokratie wird beschrieben. Ein Beitrag erzählt die Kulturgeschichte einer bürokratischen Technik am Beispiel der Rohrpost. Bürokratie heißt Regelbindung. Sie sorgt dafür, dass Behörden nicht willkürlich entscheiden, dass Zuständigkeiten eindeutig verteilt sind. Es gibt aber auch die andere, die dunkle Seite der Bürokratie, die Verwaltung in einer Diktatur, zum Beispiel im Nationalsozialismus. Der Soziologe Christopher Schlembach schreibt:
Kalkulierbare Regeln wurden durch Maßnahmen nach beliebigem Ermessen ersetzt, die den Erfordernissen des Augenblicks gerecht werden mussten. Eine Situation größter Unsicherheit entstand, die die unteren Verwaltungsebenen durch exzessiven Formalismus zu bewältigen suchten.
Im Nationalsozialismus habe man mit einer Verdoppelung der Bürokratie reagiert, ergänzt Frank Jürdicke.
Es gab einerseits die alten Verwaltungsstrukturen und parallel wurde eine zweite Parteiverwaltung aufgebaut, deren Verhältnis zueinander nie geklärt wurde. Der Terror steckte in diesem Irrationalen und Unberechenbaren, weil man nie wusste, wie macht man es der Partei recht oder dem Führer, und nicht mal der liebe Gott weiß, was der Führer eigentlich will.
Bürokratiepolitiken. Damit ist nicht nur staatliche Verwaltung gemeint. Auch private Unternehmen müssen verwaltet werden, vor allem die großen Konzerne. Und in der Wissenschaft hat sich mit der Entwicklung von der kleinen elitären Hochschule zur Massenuniversität in deren Verwaltung einiges geändert, nicht nur zum Guten.
Den Lehrenden wird immer weniger zugetraut, selbstbestimmt agieren zu können. Was ja einmal der eigentliche Sinn der Universitäten gewesen ist. Deshalb gibt es jetzt diese tausenderlei Evaluierungsschleifen und es ist dabei oftmals viel weniger wichtig, wie weit man das eigene Fach versteht, als die äußerliche Darstellung eben dieses Faches, die normiert und formalisiert wurde von Menschen, die gar nicht Teil dieses Faches sind. Und das Ergebnis ist dann manchmal, dass Keyword-Collagen besser bewertet werden als möglicherweise originelle Gedanken.
Ein besonderes Verdienst dieses interessanten, vielseitigen und ergiebigen Buches ist es, dass Bürokratiekritik an vielen Stellen als unberechtigt entlarvt und gleichzeitig klargestellt wird, dass eher politische Entwicklungen bedenklich erscheinen.
Alles in allem artikuliert sich in der anschwellenden Klage über die Bürokratie eine allgemeine Frustration über das Verschwinden von Politik, jedenfalls aber von der dynamischen Dimension des Politischen. Es ist dies eine Klage darüber, dass die rechterhaltende Gewalt die Rechtsetzende in ihren eigentlichen Aufgabenbereichen dominiert.
Das Verhältnis zwischen Politik und Bürokratie ist ambivalent. Wenn die Verwaltung sich in unsinnigen Auswüchsen verliert und den Menschen das Leben schwer macht, wenn sie willkürliche Entscheidungen trifft, obwohl sie doch Willkür verhindern soll, ist die Politik gefordert, diese fragwürdigen Regeln zu ändern. Als Fazit des Buches indes kann festgehalten werden, Bürokratie ist eine große Errungenschaft. Anliegen werden ohne Ansehen der Person abgearbeitet, nach klaren Regeln und von Leuten, die dafür ausgebildet sind. Bürokratiepolitiken sind ein wichtiger Teil der modernen demokratischen Gesellschaften.
Meint Annette Wilmes nach der Lektüre von Bürokratiepolitiken, herausgegeben von Frank Jürdicke, Reinhold Knoll, Christopher Schlimbach und Walter Seiter. Band 44 der Schriften zur Verkehrswissenschaft im Sonderzahlverlag erschienen. Umfang 226 Seiten, Preis 25 Euro. Und das war die politische Literatur für diese Woche. Andruck ist am kommenden Montag wieder im Programm, dann mit einem kleinen Schwerpunkt zum Iran. Wir haben die Biografie über Ayatollah Khomeini von Katayun Amirpour in der Sendung und das Buch Zwischen den Welten von Macht und Ohnmacht im Iran der Journalistin Nathalie Amiri. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.